Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Raum und auch alle Zuhörerinnen und Zuseherinnen und Zuseher, die uns über die digitalen Endgeräte oder über den Wiener Stadtsender W24 heute zusehen, darf ich herzlich begrüßen hier im Bruno Kreisky Forum zu einer weiteren Veranstaltung aus unserer Reihe Genial dagegen. Heute haben wir Philipp Radgeb zu Gast. Philipp, wunderbar, dass du da bist. Es geht um Philipp Radgeb, ist Assistenzprofessor an der University in Edinburgh, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also ein paar Dinge sollte man vorher üben und man vergisst es dann trotzdem. Es geht um das Buch, das er geschrieben hat in Oxford University Press, How the Radical Right Has Changed Capitalism and Welfare in Europe and the USA. Es handelt de facto um diese Frage, die uns alle bewegt, natürlich auch aus naheliegenden politischen Gründen. Rechtspopulistische und rechtsextreme politische Kräfte framen sich selbst, charakterisieren sich selbst, versuchen ein Selbstbild zu generieren, dass sie die Anwälte der ganz normalen, einfachen Leute sind, die nicht auf der Butterseite des Lebens geboren sind und auf dieser Butterseite leben und auf der anderen Seite machen sie aber nicht Politik für dieselben. Sie machen nicht Politik zur Etablierung gleicher Chancen, insbesondere für Unterprivilegierte. Überspitzt formuliert kann man sagen, sie machen Propaganda, indem sie sich als Anwälte der kleinen Leute präsentieren und dann machen sie sozusagen eine Politik, die Steuern für die Reichen senkt und auch die arbeitende Bevölkerung, die arbeitenden Klassen und deren verschiedene Milieus gegeneinander aufbringt und damit auch kampfunfähig oder schlechter fähig macht, ihre Interessen durchzusetzen. Ist das nur ein Betrug, ein ganz simpler Betrug, um sozusagen Widerstandsfähigkeit Unterprivilegierter zu brechen im Interesse etablierter herrschender Kräfte? Oder steckt etwas anderes dahinter, eine gewisse Wahrheit, dass es ein Gesellschaftsbild gibt, das rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien verfolgen und dass sie auch in ihrer Sozialpolitik verfolgen. Darüber wird es heute im Wesentlichen gehen. Philipp Radgeb hat eine sehr umfassende Studie dazu erstellt, die die verschiedensten rechtspopulistischen Parteien und rechtsextremen Parteien auch in den unterschiedlichen politisch-gesellschaftlich-kulturellen Großräumen Nordeuropa, Kontinentaleuropa, Zentral- und Mitteleuropa, aber auch in den Vereinigten Staaten und anderswo hernimmt, sowohl deren Rhetorik als auch deren Programmatik, aber insbesondere dort, wo sie in Regierungen schon waren, auch das Outcome deren Regierungshandeln. Was ja nicht immer das Gleiche sein muss, wie wir wissen. Ja. Da gibt es natürlich dann Länder, wo man es besser studieren kann, nämlich die traurigen Länder, wo die schon häufiger in Regierungen waren, Österreich zum Beispiel. Bei manchen, wie in Deutschland, bei der AfD, kann man das eher nochmal nur an der Programmatik studieren. Da ergeben sich interessante Findings, aber noch mehr interessante Fragestellungen, die wir heute diskutieren. Philipp wird hier 15 bis 20 Minuten Podium auch mit einigen Folien seine Untersuchungsergebnisse präsentieren und wir werden dann hier nochmal 35 bis 40 Minuten hier am Podium miteinander sprechen. Philipp, the floor is yours. Wunderbar, dass du da bist, noch einmal.
Ja, vielen herzlichen Dank, Robert Missig, für die...
Ups, hoppala. Soll
ich da passiert? Vielen Dank für die Einleitung und die Moderation dieses Abends. Freut mich sehr, hier heute im Bruno Kreisky Forum zu Gast zu sein, um mein Buch zu präsentieren, das den Titel trägt, wie schon erwähnt, How the Radical Right Has Changed Capitalism and Welfare in Europe and the US. Es erforscht damit die am meist erforschte Parteienfamilie in der Politikwissenschaft, in der politischen Ökonomie. Aber gleichzeitig sehen wir so in der wissenschaftlichen Debatte, dass die verteilungspolitischen Konsequenzen, die wirtschafts- und sozialpolitischen Konsequenzen eher unterbelichtet sind. Und das wollte ich mir ansehen in diesem Buch. Also wer sind sozusagen die Gewinnerinnen und Verliererinnen rechtsradikaler Regierungsbeteiligung? Das war so die Motivation und Intention dieses Buches. Ich möchte beginnen mit so einem kurzen Einstieg in den historischen Hintergrund, insofern, als dass diese Parteien eigentlich mittlerweile relativ alt sind. Also die meisten davon, zumindest in Westeuropa, haben ihre ersten Wahlerfolge in den 1970er und 1980er Jahren gefeiert. Was in dem Sinn, in dem Zusammenhang sehr interessant ist, dass sie damals dezidiert neoliberal aufgetreten sind. Mit einer dezidiert neoliberalen Programmatik, mit Forderungen nach Entmachtung korrupter Eliten. Also der Sozialstaat wurde gedeutet nicht als Instrument, um umzuverteilen, Sozialpolitik zu machen, sondern für korrupte Eliten, um sich zu bereichern. Ja. Und so wurde dann eben dieser Twist entwickelt, man müsse Sozialstaaten abbauen, man müsse die Steuern abbauen, etc. Ein Standardwerk in diesem Zusammenhang ist von Herbert Kischelt und Anthony McGann, die argumentiert haben, dass die sogenannte Winning-Formel, also die Gewinnformel, wenn man so will, dieser Parteien damals war eine Kombination aus Autoritarismus einerseits, Autoritarismus auf der gesellschaftspolitischen Dimension, also so der Wunsch nach einer streng geordneten Gesellschaft, nach strengen Wertvorstellungen, und Neoliberalismus auf der wirtschaftspolitischen Dimension. Ja, das war so der programmatische Kit, die ideologische Ausrichtung dieser Parteien damals. Um das vielleicht kurz zu illustrieren, ich habe hier drei Bilder, wo wir drei Protagonisten dieser damaligen Generation der radikalen Rechten sehen können. Zu unserer Linken sehen wir Jean-Marie Le Pen, der da die Handschüttel von Ronald Reagan. Ist interessant insofern, als dass er sich zu der Zeit auch als französischer Ronald Reagan bezeichnet hat, der die französischen Steuerbehörden mit der Blutlust der spanischen Inquisition verglichen hat, also sehr radikale Steuerrevolte. Ähnlich Mogens Glistrup in der Mitte von der dänischen Fortschrittspartei, die später in der dänische Volkspartei übergegangen ist, der vor Kamera seinen Lohnsteuerzettel gezeigt hat. Und auf dem Lohnsteuerzettel war ein Lohnsteuersatz von 0% zu sehen. Und er hat in dem Zusammenhang gesagt, okay, die Freiheitskämpfer unserer Zeit sind Steuerbetrüger. Und hat sie sogar mit dem Heldentum der Eisenbahnsaboteure in der NS-Besatzungszeit verglichen. Also wirklich so dezidiert radikale neoliberale Steuerrevolten. Und zu ihrer Rechten, zu meiner Linken, sehen Sie noch Umberto Bossi von der Lega Nord, Gründungsmitglied der Lega Nord, die sich im Veneto in der Lombardei in den frühen 80er Jahren konstituiert hat, mit dem Slogan Ladri di Roma è finita, also Diebe aus Rom, es ist vorbei. Ja, wir lassen uns nicht mehr aussackeln sozusagen auf Österreichisch und jetzt werden Steuern gesenkt und Sozialstaat muss weg, jetzt salopp formuliert. Am ersten Blick mag das widersprüchlich erscheinen, so die Kombination aus Elitenkritik einerseits und Neoliberalismus andererseits. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Neoliberalismus selbst ein Elitenprojekt war, von ökonomischen Eliten, intellektuellen Eliten. Aber in den 1970er und 1980er Jahren waren eben der Sozialdemokratie, Christdemokratie einfach eine sehr viel staatsinterventionistischere Großwetterlage. Also der Keynesianismus, die Sozialdemokratie eine relativ hegemoniale Rolle spielten und der Neoliberalismus noch so eine Anti-Establishment, so eine rebellische Qualität hatte. Diese Parteien haben sich geändert in den 1990er Jahren, 2000er Jahren, insofern als das, und wir kommen dann vielleicht noch zu sprechen auf die Gründe für diese Änderung, dass sozusagen der neue Markenkern dieser Parteien der Nativismus ist. Ja, also eine fremdenfeindliche Nationalismusvariante. Um das vielleicht exemplarisch auf den Punkt zu bringen, so der Spruch Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Ja. Das ist so ein typisch nativistischer Slogan. Als Reaktion auf die Globalisierung, aber vor allem als Reaktion auf Migration. Das war so der neue Markenkern und die FPÖ steht für diesen Übergang eigentlich recht exemplarisch, so von Neoliberalismus mehr auf Nativismus, wenngleich neoliberale Elemente nach wie vor auch vorhanden sind. Und der Autoritarismus als zweites Element ist sozusagen eine ideologische Konstante, die auch wieder einen Pfad aufgenommen hat vor dem Hintergrund des liberalen Wertewandels, der Öffnung der Gesellschaft, liberale Familienformen, unterschiedliche Lebensstile. Und der Autoritarismus war sozusagen eine Reaktion darauf. Also Pippa Norris und Ronald Inglehart sprechen in diesem Zusammenhang von einem Cultural Backlash. Also Cultural Backlash, eine kulturelle Gegenbewegung zur Liberalisierung im Wertewandel. Und mit diesem ideologischen Kit sind sie dann in den 2000er Jahren das erste Mal in Regierungsbeteiligung eingetreten. Österreich ist ein klassischer Fall dafür, aber auch in skandinavischen Ländern und kontinentaleuropäischen Ländern. Und das zeigt eben ganz schön auch das Buch hier von Cass Müde, der, wie ich finde, sehr überzeugend diese ideologische Zusammensetzung aus Nativismus und Autoritarismus in seinem Buch Populist Radical Right Parties in Europe darlegt. So, das wäre jetzt so ein bisschen Kontextualisierung, ein bisschen Hintergrund zu meinem Buch, das eben die folgende Forschungsfrage stellt, also warum haben Parteien der radikalen Rechten so unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialpolitiken in Regierungsverantwortung umgesetzt? Also wie Robert Missig schon sagte, ich mache da einen großen, breiten Vergleich. Ich schaue mir an, rechtsradikale Regierungsbeteiligung in Nordeuropa, in Kontinentaleuropa, in Osteuropa und in den USA. Und wir sehen da sehr unterschiedliche Variationen, sehr unterschiedliche Art und Weisen, die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu verändern. Und ich glaube, das ist nicht nur akademisch eine interessante Frage, sondern gibt uns vielleicht auch Einsichten in das Phänomen der radikalen Rechten heute aus politischer Perspektive. Und das Argument, das ich entwickle als Antwort auf diese Fragestellung, lässt sich eigentlich an zwei Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist zu sagen, dass diese Ideologie, die ich mit dem Nativismus und Autoritarismus vorhin umschrieben habe, nicht nur sozusagen gesellschaftspolitisch relevant ist in Fragen der Migration, Asyl, Identität, in ganzen Themen rund um den Culture War, sondern auch verteilungspolitische Implikationen hat. Mit anderen Worten ist das Argument, dass die radikale Rechte den Sozialstaat insbesondere verwendet, um die Gesellschaft in Richtung Nativismus, in Richtung Autoritarismus umzubauen. Die Gesellschaft, den Sozialstaat fremdenfeindlicher zu machen und autoritärer mit sozusagen strengen Normen, strenger Handhabe, vor allem gegenüber Erwerbslosen, wie ich auf der nächsten Folie dann darlegen möchte. Und gleichzeitig ist es aber so, obwohl diese Parteien relativ ähnliche ideologischen Kit haben, operieren sie in sehr unterschiedlichen Sozialstaatskontexten. Das macht einen Unterschied, ob sie regieren in Ungarn, in Italien, in Dänemark oder in den USA. Also völlig unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche institutionelle Vorbedingungen, aber auch unterschiedliche politische Prägungen und kulturelle Prägungen. Also wenn wir uns das kurz ansehen, wie diese Rolle der Sozialstaatskontexte sich manifestiert in der Frage des Nativismus als Reaktion gegen die Globalisierung. Also der erste Fall, sozusagen, den ich mir ansehe, oder die ersten Fallbeispiele aus Kontinental- und Nordeuropa, mit anderen Worten Westeuropa, ist ein Kontext, wo wir einerseits relativ hohe Migrationsraten vorfinden und andererseits relativ hohe Sozialstaatsstandards. Ja, also der nativistische Impuls ist in diesem Kontext ein wohlfahrtschauvinistischer. Zu sagen, okay, Neuankömmlinge haben es nicht verdient, vom Sozialstaat zu profitieren und sollten dementsprechend niedrige Sozialleistungen bekommen oder aus dem Sozialstaat ausgeschlossen werden. In Österreich sind zum Beispiel die Indexierung der Familienbeihilfe oder die Sozialhilfereform, die unter Schwarz-Blau bzw. Türkis-Blau versucht wurde. Das ist sozusagen das dominante nativistische Element in Westeuropa. In Osteuropa hingegen haben wir relativ niedrige Migrationsraten. Ja. In erster Linie eigentlich Auswanderungsraten. Also so aus nativistischer Perspektive stellt sich die Frage des Wohlfahrtschauvinismus nicht. Ja. Wir haben niedrige Sozialstaatsstandards und niedrige Migrationsraten. Also Wohlfahrtschauvinismus ergibt eigentlich wenig Sinn. Ja. Aber in Osteuropa sehen wir keine Diskriminierung sozusagen von Sozialleistungsbezieher aus dem Ausland, aber vom Kapital aus dem Ausland. Das lässt sich daher zurückführen, also in den 1990ern und 2000er Jahren, in der postkommunistischen Transition, war das die zentrale Herausforderung für diese Länder, gibt es ein Buch dazu, To Make Capitalism Without Capitalists. Also nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, die Volkswirtschaften lagen zugrunde, Kapitalstock lag zugrunde und eine Abhängigkeit vom westlichen Kapital, also westliches Kapital, zu attraktivieren über Liberalisierungsmaßnahmen, EU-Beitritt etc. Und das hat diese Länder verwundbar gemacht mit 2008, dass diese Kapitalflüsse dann aus dem Land flogen und da war eine wirtschaftsnationalistische Reaktion gegen internationale Konzerne, ausländische Konzerne zu besteuern und gewisse Sektoren zu reverstaatlichen. Also eine sehr unterschiedliche Politik in diesem Kontext. Und in den USA haben wir zwar vergleichsweise hohe Migrationsraten wie in Westeuropa, aber wir haben nicht so einen ausgebauten Sozialstaat. Dementsprechend ist Wohlfahrtschauvinismus in diesem Kontext auch weniger prominent. Ja? Aber das politisch umstrittene Element der Globalisierung ist vor allem die chronischen Handelsbilanzdefizite, die wir in den USA seit 30, 40 Jahren eigentlich beobachten können. Ja? Die USA importiert mehr Güter, als sie produziert, ja? Als sie exportiert. Und das hat sozusagen eine Reaktion herbeigeführt, die eher sagt, okay, wir wollen unsere Jobs schützen im Rust Belt, im Mittleren Westen, indem wir aus Freihandelsabkommen austreten, indem wir Zölle erhöhen für vor allem chinesische Güter, für mexikanische Güter. Und da ist die nativistische Reaktion nicht gegen ausländische Sozialleistungsbezieher, nicht gegen ausländisches Kapital, sondern gegen ausländische Güter. Also wir sehen hier, dass das durchaus konsistent ist mit dem Nativismus gegen ausländische Akteure, aber unterschiedliche, je nachdem, wie diese Sozialstaaten betroffen sind von der Globalisierung. Beim Autoritarismus, der sich gegen den liberalen Wertewandel stellt, also eine sehr strenge moralische Wertevorstellung, basierend auf traditionellen Geschlechternormen, lässt sich vor allem politisieren, lässt sich vor allem umsetzen in eher konservativ geprägten Sozialstaaten. Ja, also in Sozialstaaten, wo wir eher konservativere Einstellungen in der Bevölkerung haben, das ist in Osteuropa der Fall, zum Teil auch in Kontinentaleuropa, wie in Österreich. Und hier sehen wir eine Politik des Familialismus, eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse. Männer sozusagen im öffentlichen Bereich, vollzeiterwerbstätig und Frauen in Sorgearbeit gepaart mit Erwerbsarbeit. Und das natürlich geht auch einher mit Anti-LGBTQ-Plus-Gesetzen, vor allem in Ungarn und in Polen, aber auch anderswo. Also hier ist sozusagen der Autoritarismus vor allem auch familienpolitisch aufgeladen. Und zu guter Letzt, aus so einer autoritären Sichtweise ist ja so die Vorstellung, okay, es geht zu lax zu, wir müssen härter durchgreifen, wir brauchen mehr Law and Order. Und das sozialstaatliche Äquivalent von Law and Order ist Workfare, ja, also so strenge Bezugskriterien, vor allem für Erwerbslose, denen das Leben quasi schwerer zu machen, damit sie sich ordentlich anstrengen. Und eine selektive Absicherung für die sozusagen fleißigen, für die hart arbeitenden Kernbelegschaften. Ein Beispiel von der FPÖ war die Hackler-Regelung, was der FPÖ sehr wichtig war. Oder eben eine Mindestpension nach 40 Jahren Erwerbstätigkeit. Also eine klare Unterscheidung zwischen jenen mit langen Erwerbsbiografien, die sogenannten Arbeitsmarkt-Insider, und jenen, die öfter erwerbslos sind, beziehungsweise nicht diese kontinuierlichen Erwerbsverläufe aufweisen. Letztes Slide, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, wie in dem Buch, wie ich das darlege, wie der Sozialstaatskontext die Politik der radikalen Rechten strukturiert. Wenn wir beginnen in Kontinentaleuropa, wir haben generöse Sozialstaaten, Migrantinnen und Migranten sollen davon nicht profitieren, dementsprechend Wohlfahrtschauvinismus. Wir haben ein konservatives Erbe im Familienbereich, das lässt sich heute auch noch ablesen, insofern, dass das vor allem Frauen Sorgearbeit übernehmen, öffentlich bereitgestellte Kinderbetreuung eher schwach ausgewachsen ist. Familialismus, eine Konsequenz daraus, und Insiderschutz eben vom Sozialstaat sollen vor allem diese Kernbelegschaften profitieren. In Nordeuropa haben wir eine ähnliche Mischung, nur mit dem wichtigen Unterschied, dass in Nordeuropa die radikale Rechte sich nicht besonders für Familienpolitik interessiert, zumindest nicht in Regierungsbeteiligung. Warum? Es geht zurück auf die 60er, 70er Jahre in Nordeuropa, als in den boomenden Jahren, als man Arbeitskräfte brauchte, hat man in Nordeuropa vor allem Frauen in den Arbeitsmarkt mobilisiert. In Österreich und Deutschland hat man Gastarbeiter mobilisiert, damit man konservative Familienverhältnisse aufrechterhalten kann. Ja? Und dementsprechend hat sich sehr früh ja schon ein progressiveres Familienbild und eine progressivere Familienpolitik herausgebildet. Und da ist einfach so eine konservative Politik dann einfach nicht populär, und so strategisch sind dann auch diese Parteien, um diese Kartoffel sozusagen nicht anzugreifen. Was sich kontrastiert mit Osteuropa, eine stark familialistische Politik, eben vor dem Hintergrund, also ich zeige das anhand von Survey-Daten, dass so die Einstellungen im Durchschnitt in den Visegrad-Ländern sehr viel konservativer sind als in Westeuropa, dementsprechend Familialismus eine prominentere Rolle spielt, leichter mobilisieren lässt. Und die USA ist sozusagen irgendwo einzigartig, weil es keinen so ausgebauten Sozialstaat hat. Dementsprechend ist die Sozialpolitik als Instrument auch nicht besonders attraktiv. Und hier ist so das Äquivalent der Handelsprotektionismus. Raus aus Freihandelsabkommen und Zölle einzuführen. Also diese Kombination Low Taxes, High Tariffs. Niedrige Steuern, aber hohe Zölle als Reaktion auf die Globalisierung. Okay, das war so ein kurzer Einstieg von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.
Lieber Philipp, danke dir für diesen Input, der das sehr, sehr prägnant und präzise mal die wesentlichen Punkte hier mal skizziert hat, sodass uns wirklich auch gut Zeit bleibt, 40 Minuten oder ja, rund 40 Minuten, 35 bis 40 Minuten hier, das Ganze nochmal zu vertiefen oder zu wiederholen. Bevor ich vertiefe, versuche ich ein paar Fragen zu stellen, die das vielleicht nochmal die Möglichkeit geben, das schon Gesagte mit anderen Beispielen oder sozusagen nochmal konfrontativer auszuarbeiten. Die FPÖ zum Beispiel nennt sich ja eine soziale Heimatpartei. Ja? Und das tun ja andere Parteien auch mit anderer Rhetorik der extremen Rechten auch auf die gleiche Art und Weise, dass sie sich als die Anwälte der kleinen Leute hinstellen. Und sie haben ja auch, und das bringst ja du auch in deinem Buch sehr deutlich, relevante Wählergruppen aus den arbeitenden Klassen, also schon gewonnen. Jetzt zumindest in ihrer unter ihrer Wählerschaft sind manuelle Arbeiter und Arbeiterinnen und Menschen, die sozusagen im Dienstleistungsberuf sind, aber auch lohnabhängige, sozusagen Mittelschicht, untere Mittelschicht, ja durchaus die Mehrheit. Und wenn sie dann in der Regierung sind, dann kürzen sie den Sozialstaat, dann kürzen sie vor allem auch, also ich brauche nur Beispiele bringen, bei der letzten Regierungsbeteiligung, sie führen einen 12-Stunden-Tag ein, sie beschließen mit der ÖVP gemeinsam Steuersenkungen für Konzerne, Kostsenkungen und so weiter. Ist das alles einfach nur ein Betrug an ihrer Wählerschaft? Oder wird mit diesem Umbau von sozialstaatlichen, sagen wir mal, sozusagen einzelnen Stellschrauben hier Gesellschaftspolitik gemacht? Mhm.
Also ich glaube, man kann gut argumentieren oder gute Gründe dafür finden, zu sagen, dass einige Politiken gegen die Interessen ihrer Wählerinnenschaft geht. Stichwort Erbschaftssteuer, Stichwort Vermögensteuer. Können wir vielleicht noch weiter zurückgehen in den frühen 2000er Jahren. Also ein großer Spaltbild, die Unfallrentenbesteuerung, die Ambulanzgebühren, das waren Dinge, die FPÖ eigentlich niemals propagiert hat und sie auch sehr stark unter Druck gebracht hat und das auch ein Mitgrund war für Knittelfeld letztlich. Gleichzeitig, also ich habe eine andere Studie mit Kollegen von der Universität Konstanz, mit Marius Busermeier und Alexander Sam, wo wir uns die sozialpolitischen Präferenzen von Wählerinnen und Wählern von sechs diesen rechtspopulistischen, rechtsradikalen Parteien angesehen haben. Also wenn ich mich recht erinnere, die Front National, die Lega, Österreich war nicht dabei, aber die Dänische Volkspartei und AfD und Schwedendemokraten. Und es ist ganz interessant, wenn man sich eben vor Augen führt, die soziodemografische Zusammensetzung dieser Parteien, was wir da gefunden haben. Bei Sozialleistungen sind sie sozusagen d'accord mit Mitte-Links-Wählern, wenn es um Rentenansprüche geht. So. Wenn es um Erwerbslose geht, stehen sie eigentlich rechts von liberalen, konservativen Parteien. Auch interessant, gegen Kinderbetreuung, gegen aktive Arbeitsmarktpolitik, also sozusagen was firmiert unter dem Begriff der sozialen Investitionen, also soziale Dienstleistungen. Also was so heraussticht, die einzige Gruppe, die in unserem Service als vor allem unterstützungswürdig wahrgenommen wird von diesen Wählerinnen und Wählern, sind Rentner. Und vor allem auch Frührentner. Also das ist auch so etwas, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Das sind Parteien, die für Frühverrentung einstehen. 40 Jahre hart gearbeitet und jetzt hast du sozusagen den Anspruch, dass du abschlagsfrei in Pension gehst. Wie interpretieren wir diese Ergebnisse? Naja, es suggeriert zumindest, dass der Erfolg von Parteien wie der FPÖ nicht nur kurzfristig elektoral ist, in dem Sinn, dass sie Wahlen gewonnen haben oder dazu gewonnen haben, sondern auch hegemonial langfristig ist. Also das, glaube ich, ist schon auch ein Mitgrund, warum diese Parteien so stark geworden sind, ist nicht, weil sie irgendwie beliebig sind und permanent wechseln, sondern weil sie wirklich einen ideologischen Kern haben, den sie relativ konsequent durchziehen. Und wir haben vorhin im Vorfeld dieses Gesprächs über diese Studie von Abu Chadi et al. Gesprochen, von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Arbeiterinnen, ja, die diese Parteien wählen, die haben vorher noch nie Sozialdemokratie gewählt, in den 2000er, 2010er Jahren. Also das suggeriert, dass sich da schon Einstellungen herausgebildet haben, die einfach weniger solidarisch sind. Vielleicht muss man auch einschränkend dazu sagen, diesen Working Class Authoritarianism hat es immer gegeben. Ja? Ja. Also gibt es ein Buch von Seymour Lipset aus 1959, glaube ich, das mit Working Class Authoritarianism betitelt ist. Und das vor allem Wählerinnen waren, die dann zu kommunistischen Parteien gegangen sind. Ja? Also so gesehen ist es nicht völlig neu, aber es ist erstaunlich, wie ausgeprägt es heutzutage ist. Ist vielleicht jetzt eine lange Antwort auf eine konkrete Frage. Also einerseits, ja, glaube ich, ist es...
Wir umkreisen ja das Thema, das macht ja nichts. Ja, ja. Kann man, wenn diese rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien von sich behaupten, wir sind die Anwälte der einfachen Leute und wir ihnen jetzt vorwerfen würden, ihr sagt es ja gar nicht, weil ihr macht ja das Geschäft der anderen, ist vielleicht beides ein bisschen unpräzis, weil ja diese einfachen Leute auch aus verschiedenen Bevölkerungssegmenten bestehen. Machen Sie eine prononcierte Politik für bestimmte Teile dieses Milieus, nämlich für jene Segmente, die bestimmte Status erreicht haben, aber der bedroht ist, sowohl ökonomisch als auch kulturell, sagen wir mal den männlichen Fabrikarbeiter mit stabiler, langfristiger Beschäftigung, der sozusagen durch Neoliberalismus und Strukturreformen bedroht ist und nicht nur bedroht ist, sondern zum Teil auch die Erfahrung gemacht hat, dass seine Arbeitsmarktstabilität untergraben wird und gleichzeitig wird seine kulturelle Dominanz durch das Eindringen von Frauen in den Arbeitsmarkt, Menschen, die prekärer sind und nicht in einem solchen, die Arbeitsmarktsicherheiten überhaupt nie erreicht haben, die diese Segmente hatten und auch nochmal durch Migranten, die vielleicht vorher auch akzeptiert waren, aber in dem Sinne von, ja, ihr seid neu dazukommen, ihr müsst euch hinten anstellen, aber jetzt fordern die quasi, dass sie gleiche Rechte haben. Also, dass dann tatsächlich Sozialpolitik für dieses Segment tatsächlich gemacht wird und nicht bloß vorgetäuscht.
Ich glaube, das ist eine wichtige Spezifikation, wenn wir sozusagen von den Arbeitern sprechen, dann sind es eben nicht die Armen. Also es sind nicht die wirklich prekären Belegschaften. Also das sind Gruppen, die entweder gar nicht wählen oder links wählen. Also wir reden hier eher so von eigentlich so dominanten sozialen Gruppen des 20. Jahrhunderts. Männlich, Lehrabschluss, im Industriebereich tätig, Handwerksbereich tätig. Die sich einen gewissen Wohlstand auch aufgebaut haben. Aber wie du sagst, so im Zuge der Deindustrialisierung, im Zuge der Globalisierung, deren Status in Frage steht, ja, wo sozusagen jetzt die neue Mittelklasse mit universitären Abschlüssen im Dienstleistungssektor, in neuen Sektoren quasi sozusagen den Ton angeben oder irgendwie so ein neues Ideal darstellen. Das lässt sich auch ganz schön ablesen am Brexit-Referendum. Brexit ist sui generis, ja, aber hat ja doch auch gewisse Parallelen gehabt. gibt es eine Studie, die hat herausgefunden, dass vor allem Homeowners, ja, also wie sagt man, Hauseigentümer, dass es sehr positiv korreliert mit der Entscheidung der Leave-Wahl, also für Brexit, aber in absteigenden Regionen. Mhm. Also wenn du Homeowner bist, wenn du ein eigenes Haus, eigene Wohnung hast und in Nordengland wohnst, dann hattest du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du für Brexit gestimmt hast. Und ich glaube, dieser Befund bringt es irgendwie ganz schön auf den Punkt. Ja? Also so irgendwie etablierte Mittelschicht, gewisser Wohlstand, aber in absteigenden Regionen und vielleicht in Jobs, die eher bedroht sind durch technologischen Wandel etc. Genau, da gab es noch irgendwas dazu. Und dann hast du den Wohlfahrtschauvinismus, glaube ich, auch angesprochen, so diese Vorstellung, okay, hinten anstellen.
Ja, das, vielleicht stelle ich dir gleich eine Frage dazu, ja. weil du jetzt auch angedeutet hast, sozusagen, ausgesprochen hast, es gibt natürlich da Wählersegmente, die haben überhaupt nie sozialdemokratisch gewählt und wo sich eine Entsolidarisierung herausgebildet hat. Und du hast ja auch dann gesagt, sozusagen so ein Working Class Authoritarianism hat es immer schon gegeben. Ich würde sogar noch mal weitergehen. Also natürlich ist es klar, es gab auch immer rechtsradikale Arbeiter, genauso wie es Linke und Sozialdemokratische gegeben hat. Das heißt, in der Arbeiterklasse zu sein, hat einem nie davor gefeit, auch rechtsradikale Werte zu verfolgen. Aber ich würde sozusagen noch einen Schritt weitergehen. Die Werte, die sozusagen so irgendwie konsensual in den arbeitenden Klassen über die letzten 200 Jahren ja auch waren, sind ja jetzt nicht nur links. Also die sind ja anschlussfähig auch an etwas Konservatives, ich leiste harte Arbeit und mir wird nichts geschenkt, ich stehe in der Früh auf, um meine Familie durchzubringen und mir gebührt ein gerechter Anteil, dem Armen, der vielleicht diese Disziplin nicht aufbringt, gebührt dieser Anteil eigentlich nicht. Ja? Also sozusagen Verachtung der Armen hattest du zum Teil in der Arbeiterklasse eine höhere als in den bürgerlichen Schichten. Ja? Die waren ja sowieso nicht so nah dran an den Armen und haben sie gedacht, okay, das ist doch schön, dass man karitativ denen hilft. Für den arbeitenden in der Industrie war der Arbeitslose, derjenige, der eigentlich die gleiche Ausgangsposition wie er hat, nur eines unterscheidet ihm, er steht nicht in der Früh auf. Das hat ja sozusagen Wohlstandschauvinismus, wenn man es so nennen kann, oder Verachtung der Armen in der Arbeiterklasse auch immer getriggert. Gibt das die Möglichkeit, rechten Parteien an etwas anzudocken, was an Werten schon da ist?
Also zunächst, ich stimme dir zu, dass es so dieses Sentiment immer schon gab. Ja. Ich glaube aber, es ist erstens mal jetzt rein faktisch ein Trugschluss. Insofern, als dass die Funktionsweise des Sozialstaates nicht so ist, dass es irgendwie zwischen Fleißigen und Faulen irgendwie umverteilt wird, sondern die Umverteilung passiert ja in erster Linie über die Generationen. Also erwerbsfähige Personen zahlen in der Regel mehr ein als nicht erwerbsfähige Rentnerinnen und Rentner und Kinder und Jugendliche. Das ist eigentlich so der wesentliche Umverteilungsmodus. So. Dann haben wir zwei Leistungsarten, wo es sozusagen diese Art von Umverteilung gibt. Das ist die Arbeitslosenversicherung und das ist die Sozialhilfe. Bei der Arbeitslosenversicherung ist es so, dass es auch Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, mit der Population der Langzeitarbeitslosen, dann sind das überwiegend, also überproportional vertreten, Menschen mit chronischer Krankheit, mit Behinderung, mit einem niedrigen formalen Bildungsabschluss. Also ist es irgendwie sehr sportlich zu argumentieren, da braucht man irgendwie noch mehr Druck oder das hat irgendwas mit Faulheit zu tun. Ich glaube, das ist so der eine Punkt in dem Zusammenhang. Und wenn ich jetzt so das aus der Perspektive der Gewerkschaften sehe, ja, wo es natürlich auch um harte Arbeit geht und das auch mit einem gewissen Stolz verbunden ist, aber eine wesentliche Einsicht einer gewerkschaftlichen Bewegung ist, Solidarität verstanden nicht als irgendwie moralischer Appell, ja, das heißt, eher eigentlich kommt aus dem christlich-sozialen sozusagen, die Arme, die müssen wir helfen, sondern eher aus einem Eigeninteresse. Ja, insofern ist das, wenn wenn es irgendwie mehr prekäre Belegschaften gibt, wenn es mehr prekär Arbeitnehmende gibt, dann löst das Lohndruck aus. Ja? Also Wohlfahrtschauvinismus ist ja eigentlich auch ein bereitet den Boden für Lohn- und Sozialdumping, weil du schaffst sozusagen ein neues prekäres Segment nach Herkunft, nach ethnischen Kriterien, und der Arbeitgeber, die Arbeitgeber macht ja da keinen Unterschied, wenn kann man dann im Tourismus, im Catering sagen, du schau her, der macht es um so und so viel billiger, weil der muss jeglichen Job annehmen, weil der hat keinen Anspruch auf eine Sozialhilfe, dann konkurriert diese geflüchtete Person zum Beispiel auch mit den Kernbelegschaften. Also ich glaube, das ist ein bisschen so der Widerspruch des Wohlfahrtschauvinismus. Ja? Dass am Arbeitsmarkt ist ja niemand eine Insel und kann sich sozusagen isolieren von dem, wie es anderen geht, sondern das löst ja also vor allem im Niedriglohnbereich, wenn man denkt an Gastronomie, Tourismus, Catering, Reinigungsdienste, dann betrifft das nicht nur jene, denen sozusagen die Sozialleistung, Sozialhilfe gekürzt wird, sondern auch den Belegschaften, die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ja.
Also ich meine, es ist ja auch, aber nehmen wir mal, setzen wir mal voraus, die Problematiken hat es immer schon gegeben, und dass es einerseits diese Haltung auch in den arbeitenden Klassen gegeben hat, dass man gegen Sozialhilfe und Mindestsicherung hat es auch immer schon gegeben, in einem kleinen, sagen wir mal, Teil. Ja? Und gleichzeitig konnte man immer auch argumentieren, und das ist ja auch richtig, aber es ist dann sozusagen schon eine sozusagen kognitive Leistung zu sagen, wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist und irgendjemand anderen aber nicht und kriegt Sozialhilfe, tust du dir selber nichts Gutes, wenn du dafür eintrittst, dass die Mindestsicherung gekürzt wird, weil sozusagen die Mindestsicherung definiert auch immer die Einstiegsgehälter für die für Arbeit, und die niedrigen Einstiegsgehälter definieren auch immer die nächsten Stufen in der Einkommenshierarchie. Das heißt, wer für die Kürzung der Mindestsicherung ist, ist am Ende auch für die Kürzung seines eigenen Lohnes, weil es sinkt ja dann die gesamte Hierarchie möglicherweise. Nur dafür bräuchte man natürlich schon mal ein großes Verständnis, das nicht alle aufbringen. Warum ist es aber heute sozusagen, das ist ja jetzt quasi die Frage, gelingt es heute ganz offensichtlich rechtspopulistischen Parteien leichter, diese Konkurrenz und diesen, sagen wir mal, Neid der arbeitenden Klassen untereinander zu schüren, als das vielleicht vor 30, 40 Jahren gelungen ist?
Also jetzt in Bezug auf Wohlfahrtschauvinismus und auch so Sozialleistungskürzungen für die ärmeren Schichten, dadurch zieht ja niemand jetzt sozusagen einen direkten Benefit. Mhm. Also du hast dann irgendwie nicht mehr Lohn, nicht mehr Pension oder sonst irgendwas. Aber es ist sozusagen ein Mechanismus, um deinen relativen sozialen Status wiederherzustellen. Ja? Also so, wie lief nochmal diese Metapher von diesem deutschen Soziologen mit dem Fahrstuhl? Ja? Also so diese Vorstellung, ich beeile mich immer
schon. Oliver Nachtwey, der hier Oliver auch schon gesessen ist, genau, richtig, an deinem Platz. Und was wir vorher hatten, war der Fahrstuhleffekt, und jetzt hat man die Rolltreppeneffekt, genau, dass man rauflaufen muss und trotzdem nur die jeweilige Hierarchie behält, die man schon hat.
Genau, das ist so irgendwie eine schöne Metapher, so dieses Verständnis, okay, ich muss mir irgendwie immer mehr zerreißen, es wird aber nicht honoriert. Ja. Und dann kommt jemand und von dem wird sozusagen Solidarität entgegengebracht, was ist mit mir. Ja? Ja. Das ist so die eine Seite, aber das impliziert ja auch auf der anderen Seite, dass der Konflikt zwischen oben und unten eigentlich, in Vergessenheit geraten ist, oder dass man nicht mehr daran glaubt. Ja? Also die Reichen, die Vermögen sind sowieso untouchable, ja? Also die sind irgendwie mobil, die haben mobile Kapitalströme, da kann man eh nichts machen. Also ich kann mich erinnern, da gibt es von Klaus Dörre den Begriff so ein heimatloser Antikapitalismus. Ja? Also man hat schon gewisse Ressentiments, wenn es um Ungleichheit geht, wenn es um exzessive Vermögenskonzentration geht, aber irgendwie die Wahrnehmung, da kämpfen wir gegen Windmühlen. Also das ist für uns irgendwie nicht greifbar, das ist irgendwie für uns, scheint schwer möglich zu sein, Und da ist es eher dann so leichter, sozusagen für den relativen sozialen Status und irgendwie so für dein Selbstverständnis, für das Ego von mir aus, ja, eher nach unten zu treten.
Brauchen wir einen Feind? Also ich meine, jetzt bräuchte die Linke einen glaubwürdigen Feind, wie es früher sozusagen quasi der fette Kapitalist mit Zigarre war, und das abhanden kommen dieses verbildlichten Feindes und Gegners, sagen wir mal Gegner, ein Teil unseres Problems? Das ist, was du jetzt gesagt hast, ja, dass sozusagen quasi die Macht und die Privilegiertheit sich quasi aufgelöst hat in unpersönliche Netzwerke, die nicht mehr wirklich personell adressierbar sind, spricht dir dafür?
Ich weiß nicht, ob man so aufladen muss mit Feindschaft und gegnerisch, und wir haben ja eh schon irgendwie in der liberalen Demokratie ist der Pluralismus ja eh schon irgendwie unter Druck. Aber ich glaube, es gibt einfach gute Gründe zu sagen, dass eine gewisse Vermögenskonzentration einfach nicht gut für die Demokratie ist. Also das Wesensmerkmal der Demokratie ist das Prinzip eine Person, eine Stimme. Also die Demokratie ist egalitär. Wenn wir in die USA schauen, ja, gibt es ja den Spruch $1, $1 vote. Ja? Also $1, eine Stimme. Und damit wird eigentlich das egalitäre Versprechen der Demokratie gebrochen. Ja? Also es hat eine demokratiepolitische Komponente und es hat natürlich auch eine verteilungspolitische Komponente, weil also in den obersten 5% ist halt auch dort, wo das Vermögen liegt, wo man gewisse Summen im Interesse, sagen wir, der Gesundheitspolitik oder im Interesse der sozialen Investitionen wie Bildungspolitik, Kinderbetreuung. Es gibt ja einige soziale Investitionen, die wir bitter benötigten. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht im politischen Diskurs kommt es schnell zu einer Polarisierung, aber ich glaube, es gibt auch sozusagen rationale Gründe. Ich will damit nicht suggerieren, dass in der Politik alles mit den Mitteln der Vernunft irgendwie erklärbar ist oder abläuft. Glaube aber schon, dass das auch durchaus irgendwie so eine sachliche Komponente hat.
Welche Rolle spielt eigentlich Migration? Du hast ja schon geschildert, also logischerweise sozusagen Migration macht auch in gewisser Weise rechtspopulistische Parteien stark, weil sie sich gegen Migration wenden, und das ist quasi fast eine One-Issue-Parteisbewegungen sind, und dann in den verschiedensten Politikbereichen Migration zur Ursache für alle Probleme macht. Wie sehr spielt das eigentlich auch für die Delegitimierung bisheriger Sozialstaaten eine Rolle? Nämlich, weil es ja relativ einfach ist, wenn man sozusagen delegitimieren will, dass irgendjemand etwas bekommt, was ihm nicht zusteht, ist es schwieriger, wenn dieser eine eigentlich ein ähnlicher ist wie man selber, und einfacher, wenn man sagt, und der was kriegt, was dir nicht zusteht, ist auch noch ein Syrer oder ein Afghane oder sonst irgendwas. Ja. Es gibt ja sozusagen auch in der ökonomischen und politikwissenschaftlichen Literatur durchaus Stimmen, die sagen, der große Unterschied, der dazu geführt hat, dass in den USA nicht zu einem voll ausgebauten Sozialstaat, dass die das nicht geworden sind, ist sozusagen die ethnische Diversität, die die USA immer hatten. Das also sozusagen quasi nicht nur gesagt werden konnte, wenn jemand eine Sozialleistung bekommt, dann ist es jemand, dem es nicht zusteht, sondern dass man immer gesagt hat, was du mit den Steuern oder den Beiträgen, die du, weißer Mann, bezahlen würdest, von denen würden schwarze alleinerziehende Mütter, die lauter Kinder bekommen, weil sie unmoralisch sind, profitieren. Damit hat man ja quasi den Aufbau des amerikanischen Sozialstaats sozusagen unterbunden, wenn man so will, immer schon die Rechte. Ist eigentlich Migration und damit sozusagen das Entstehen einer nicht ethnisch homogenen Gesellschaft, dem Sozialstaat, macht es den angreifbar?
Also wenn man sich die amerikanische Erfahrung vergegenwärtigt, ist es tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass so in der weißen Bevölkerung jener Teil, der negative Stereotype gegenüber People of Color hat, auch negative Einstellungen zum Sozialstaat hat. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass der Sozialstaat sehr auf Armenfürsorge fokussiert ist und dass es in den USA eben nicht eine Sozialversicherung wie in Österreich gibt und dementsprechend die Mittelklasse einfach nicht so profitiert wie in Kontinentaleuropa. So, das ist jetzt sozusagen die Frage, wie wird sich das in Europa weiterentwickeln? Es ist sicher, also offenkundig steht man da vor politischen Herausforderungen, aber ich glaube, man muss ja auch die andere Seite der Medaille sehen. Also wenn man sich jetzt ansieht, ja, ich habe vorhin erwähnt, dass diese Wählerinnen und Wähler sehr stark für Renten sind, für frühere Verrentungssysteme. Ich weiß nicht, wie das deutsche Rentensystem oder die österreichische Pensionssystem aussehe wie ohne Migration. Ja. Sehe die Finanzierungsbasis sehr düster aus. Ja. Also ich glaube, dass man irgendwie Migration immer so als Problem irgendwie darstellt und irgendwie mit Integrationsprobleme. Ich meine, wir sind in Wien jetzt hier. Ich glaube, Michi Häupler hat mal gesagt, das ist das moderne Proletariat. Also wenn man auf Baustellen geht oder wenn man im Krankenhaus sich umschaut, das sind Hackler. Ja? Also das ist, so kann man es auch sehen. Ja?
Großteils übrigens ohne Wahlrecht, was natürlich dann auch noch eine Rolle spielt. Ja? Ne?
Ich glaube, in Wien 70-80% der Reinigungsgehilfen, Gehilfinnen haben kein Wahlrecht. Ja? Was natürlich für die Repräsentation arbeitender Klassen hochproblematisch ist. Ja? Aber das ist sozusagen jetzt auch so, erinnert mich an ein Buch, das kürzlich rausgekommen ist von Sieblatt und Levitsky, Tyranny of the Minority, wo sie argumentieren, entweder die USA wird eine multiethnische Demokratie oder sie wird keine Demokratie mehr sein. Ja. Europa ist wahrscheinlich nicht eins zu eins damit vergleichbar, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also sonst bewegen wir uns von einer Demokratie in Richtung Ethnokratie, was vergleichbar ist vielleicht mit dem frühen 20. Jahrhundert, mit Kurienwahlrecht. Ja.
Jetzt haben wir das Thema ja schon vielfach jetzt umkreist und es ist ja klar, wissen wir ja alle, dass die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sehr gut darin sind, sozusagen immer Spaltungslinien aufzumachen und in dem Fall eben ganz alltäglich dann quasi diese Propagandaschleuderei machen von einem Konflikt zwischen den Fleißigen und den Faulen, die Fleißigen, die sich immer anstrengen und die Faulen, die irgendwelche Freispiele gewinnen und so weiter und so fort. Wir haben das jetzt schon ausreichend oder in vieler Breite analysiert. Ich glaube auch, dass sozusagen unsere Zuseher und unser Publikum sich jetzt natürlich nicht nur für die Findings interessiert, weil grosso modo kennen wir leben ja in diesen Diskursen. Wir haben ja sozusagen das Pech, sie zu kennen. Wie kommt man aus der Falle raus? Hast du irgendwelche guten Ideen oder einen Verdacht oder irgendwelche Fantasien, in welche Richtung man denken muss, um solche Stereotypisierungen, solche Konfliktlinien aufzubrechen? Eine hast du schon natürlich genannt, ja? Also sozusagen mit der großen Kraft der Rationalität zu sagen, unsere Gesellschaft und auch unser Wohlfahrtssystem würde ganz anders ausschauen ohne Migration. Das sagen ja auch dann manche aus unserer Seite, aber damit ökonomisierst du ja unsere Mitbürger, die zugewandert sind, indem man sie sozusagen nur zu einem ökonomischen Nutzen erklärt, aber besser so ist gar nicht, oder?
Ich glaube, wir in der Wissenschaft sind sehr gut darin, Probleme aufzuzeigen. Wir sind nicht besonders gut vielleicht in Lösungen. Ich glaube, man muss auch irgendwie realistisch sein. Also wenn ich jetzt irgendwie so locker vom Hocker sagen würde, okay, so läuft's, ja, ist vielleicht jetzt auch nicht so besonders glaubwürdig insofern, als dass, wenn es irgendwie eine Patentlösung gäbe, dann wäre das Problem nicht so ausgeprägt und hätte sich über die letzten 30 Jahre manifestiert. Ich glaube halt, dass wenn wir jetzt über Lösungen denken, so dieser ich glaube, was die radikale Rechte geschafft hat, ist so ein Verständnis von Primat der Politik. Das ist ein Begriff, der eigentlich auf die Sozialdemokratie ursprünglich angewendet wurde. Sozusagen, okay, Kapitalismus entfaltet Produktivkräfte, aber dem Kapitalismus müssen Grenzen gesetzt werden. sonst zerstört er Mensch und Natur. Ja? Und was ich in dem Buch beobachte, ist, dass es sozusagen ein rechtes Primat der Politik über Märkte gibt. Jetzt mit Trump, okay, Freihandel hat sich nicht gelohnt, es ist vorbei. Ja. Tony Blair hat das noch mit dem Wetter verglichen. Globalisierung ist so, wie wenn man sagt, man will das Wetter verändern. Ja. In Osteuropa war immer, okay, wir müssen Kapital, ausländische Direktinvestitionen an Land ziehen. Orban sagt, nein, wir brauchen eine heimische Bourgeoisie. In Nordeuropa, universeller Wohlfahrtsstaat, nein, okay, die schließen wir aus und so. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Also so dieser Slogan, Take Back Control, resoniert einfach in der Bevölkerung. Also so diese Versuchen, wieder so ein Paradigma von Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Und dann, wenn es so darum geht, so diese Konflikte innerhalb der arbeitenden Bevölkerung, dann glaube ich, ist, wie du sagst, vielleicht schwerer zu kommunizieren. Aber Wohlfahrtschauvinismus öffnet halt auch Tür und Tor für Lohn- und Sozialdumping. Und also da sägen wir sozusagen an unserem eigenen Ast, wenn wir jetzt aus einer Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sprechen. Das Beispiel der Pensionssysteme. Also ich glaube, das ist... Also wenn sozusagen Migration irgendwie das Thema ist, was sich auch irgendwie übersetzt so im Bereich der Sozialpolitik, dann ist einfach die Herausforderung auch, irgendwie Integration so umzudeuten, dass wieder Solidarität möglich ist. Ja, weil sonst sind wir uns irgendwie gegenseitig auf alles Mögliche neidig und untergräbst du eigentlich ein progressives Projekt.
Es gibt ja eben, wir haben es auch schon vorher besprochen, so einen Kult auch, um die Arbeit in der Arbeiterbewegung logischerweise. Ja? Deswegen heißt sie ja nicht zuletzt auch Arbeiterbewegung. Das sind natürlich auch moralische Vorannahmen, eben, wir haben es eh schon angesprochen, damit verbunden. Es steht ja etwas zu, ein gerechter Anteil am Kuchen wegen der harten Arbeit, die man erbringt und so weiter und so fort. Das triggert natürlich auch so einen Arbeitskult, der manchmal dann auch gesellschaftlichen progressiven Reformen im Weg steht, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung. Man kämpft heute wieder, ist erstmal seit langem wieder für Arbeitszeitverkürzung oder thematisiert es wiederum. Und da sagen selbst aus den eigenen Reihen dann Leute, ja passt mal auf, wir sind doch nicht die Partei, die für die Freizeit kämpft, wir sind doch die Partei, die für die Rechte der hart arbeitenden Menschen kämpft. Ja? Laufen wir dann gelegentlich in einen... Also wir Progressive in ein Messer hinein, aufgrund eigentlich oft von Teilen unserer eigenen Ideologie?
Also wenn wir jetzt über einen Arbeitsbegriff sprechen, glaube ich, muss man erstmal unterscheiden zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit. Und das ist ein Punkt, der eigentlich völlig untergeht, wenn man sich so die Programmatik dieser Parteien anschaut. Jetzt ist so die Debatte, also weil du Arbeitszeitverkürzung angesprochen hast, ja, wir müssen irgendwie mehr Vollzeit und weniger Teilzeit und so weiter. Ja, aber wenn du ein familienpolitisches Arrangement hast, das eigentlich keine Anreize setzt, beziehungsweise schwer ermöglicht Väterbeteiligung im Karenzsystem, wenn du Kinderbetreuung nur sehr schwach ausgebaut hast, entweder dass es in der Umgebung nicht verfügbar ist oder nur halbtags verfügbar ist. Und wenn du eine Familienpolitik machst mit dem Familienbonus oder Kinderbetreuungsgeld, das vor allem wiederum den Male Breadwinnern hilft, also Familienbonusgeld war über 80%, über 70-80% zugunsten von Männern in Vollzeitarbeit. Naja, klar, hast du dann so vergeschlechtlichte Aufteilung zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich kürzlich darüber gestolpert bin, die krasses Beispiel natürlich, Beyoncé. Ja? Beyoncé hat 8 Nannies. Ja? Wenn ich Nannies habe, wenn ich Privatköche habe, wenn ich Reinigungsgehilfen habe, kann ich natürlich leicht sagen, okay, wir müssen mehr hakeln, ja? Wir brauchen mehr Erwerbsarbeit. Es ist nur so, die meisten haben das eben, ist es halt nicht möglich. Ja? Also so die Fragen Kinderbetreuung, Altenbetreuung, ja, wie wir irgendwie mit unserer Gemeinschaft, wie wir mit unseren Leuten umgehen, das wird halt in diesem rechten Arbeitsbegriff unterbelichtet und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Arbeit nicht nur sozusagen okay, am Lohnzettel ablesbar ist, sondern auch im familiären, im gemeinschaftlichen Kontext.
Ich danke dir, Philipp, für das Gespräch bis an dieser Stelle. Ich danke Ihnen, die an den digitalen Endgeräten uns zugeschaut haben oder über den Stadtsender W24 und darf mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden. Dankeschön und danke dir, Philipp, für dieses Gespräch. Danke.